herzlich willkommen zu Bildungsven, dem Interview-Podcast zu Bildung und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katharina Nischalk und ich darf euch heute durch die 20. Folge unseres Podcasts führen. Wir widmen uns aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich, wissenschaftlichen Erkenntnissen und interessanten Perspektiven im breiten Feld der Nachhaltigkeit. Wir diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten, was es braucht, damit eine Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Wer die Zukunft gestalten möchte, muss junge Menschen zu diesem Gespräch einladen. UPEN, das Deutsche Jugendforum zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, ermöglicht jungen Menschen, sich am Nationalen Aktionsplan BNE zu beteiligen. Die Initiative entstand im Zuge des UNESCO-Weltaktionsprogrammes BNE, der Agenda 2030, und wirkt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachforen und dem Deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung an seiner Umsetzung mit. Der Journalismusstudent Atay Küküçler ist seit 2 Jahren bei UPEN. Wir haben mit Atay über die neuen Herausforderungen für BNE und seinen Weg in die politische Bildungsarbeit gesprochen. Hallo Atay, herzlich willkommen zu unserem Podcast Bildungswellen. Schön, dass du zumindest virtuell da bist. Bitte erzähl doch einfach ein wenig über dich und was du so machst.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das heutige Interview. Ich bin Atay Küçükler, ich bin 25 Jahre alt, studiere Journalistik an der Hochschule Hannover in Niedersachsen, Deutschland. Bin Aktivist, bin in verschiedenen Gremien und Funktionen tätig, setze mich vor allem dafür ein, dass Bildung chancengleicher wird, dass in der Bildungslandschaft Nachhaltigkeit mit verankert wird, dass aber auch in der Bildungslandschaft eben Themen wie Antirassismus, Antidiskriminierung eben Raum finden und auch Platz finden. Genau, und bin im UPEN-Mitglied seit Anfang 2020, hatte zuvor das UPEN in einer anderen Funktion mal kennengelernt durch das Niedersächsische Kultusministerium, wo ich ein Nachhaltigkeitspreis mitentwickelt habe, welches dieses Jahr auch mit veröffentlicht wird. Und dort habe ich das UPEN kennengelernt, fand die richtig cool, weil die sich schon mit der Idee auseinandergesetzt haben, wie Nachhaltigkeit eigentlich und Umweltbildung und Klimabildung, also wie das in der Bildung eigentlich mit verankert werden kann. Deswegen ich mich dann dort beworben habe, ja, mich dort irgendwie versuche zu engagieren und meinen Weg irgendwie auch zu finden.
Dann ist gleich meine Frage zu Beginn, wofür steht denn eigentlich UPEN? Also sowohl buchstäblich als auch in Bezug auf eure Werte und Visionen.
Buchstäblich weiß ich das nicht so genau tatsächlich, aber das UPEN ist ein Gremium von 30 jungen, engagierten Menschen, die ganz unterschiedlich Bildung für nachhaltige Entwicklung, auch kurz BNE, für sich verstehen und versuchen, das in ihrer Funktion, soweit es möglich ist, in die Realität zu tragen. Das UPEN macht so viele Dinge. Also es gibt die Möglichkeit, mit Abgeordneten zu reden, sei es Bundestagsabgeordnete oder Landtagsabgeordnete. Wir sind in ganz Deutschland querbeet verteilt. Also wir sind überparteilich und solange es eben keine rassistischen oder rechten Gruppierungen sind, sind wir da eben offen. Da haben wir dann auch liberale Ansätze, aber auch eben sozial-grün-politische, linkspolitische Ansätze. Und sind da sehr divers durchmischt auf jeden Fall.
Jetzt habe ich mir euer Organigramm angeschaut. Das schaut ja ganz schön komplex aus. Magst du vielleicht kurz erklären, wie UPEN mit der Stiftung Bildung und der Zukunftskonferenz und der Fachkonferenz UConn in Zusammenhang steht?
Tatsächlich ist das auch sehr kompliziert. Wenn ich meinen FreundInnen erzähle, wo ich aktiv bin im UPEN, dann ist er immer ein großes Fragezeichen. Selbst mein Freund kann damit manchmal nicht so viel anfangen, obwohl er so quasi an der Quelle lebt. Das UPEN ist halt ein Gremium, wo eben diese 30 jungen Menschen aktiv sind. Wir haben so eine Hauptbubble eben. Und dann haben wir noch die Stiftung Bildung. Dort ist dann eben das Jugendbeteiligungsbüro, die für uns zuständig sind. Also die sind für unsere Belänge, für unsere Sorgen, sind sie zu jeder Zeit da. Dann bildet sich eben dieses Jugendbeteiligungsbüro aus ganz vielen MitarbeiterInnen. Also da haben wir auch eben so die pädagogischen Aspekte sehr, sehr stark dabei, aber auch eben die politischen haben wir dann eben eine ganz, ganz große Unterstützung. Und die Zukunftskonferenz ist quasi für Außenstehende, für Interessierte, die eben noch nicht so die Berührungspunkte damit haben, und die Fachkonferenz, die ist dann für uns, aber auch eben für Menschen, die sich schon damit an, also die sich schon damit beschäftigen, die schon aktiv sind. Und dort wird dann eben ein Rahmen ermöglicht, wo man sich nochmal weiter fortbilden kann. Und dort planen wir dann eben über 2 Tage hinweg, wie eben Bildung für nachhaltige Entwicklung weiter in die Gesellschaft getragen werden kann und das dann eben mit ExpertInnen aus Zivilgesellschaft, aus Politik, aus Wirtschaft.
Was mich nämlich interessieren würde, ist, ob du mir vielleicht einen kleinen Einblick in die Projektarbeit der Bildungsarbeit von eurem Jugendforum von UPenn geben könntest.
Die Bildungsarbeit sieht ganz vielfältig aus. Also wir haben mehrere Foren, in denen wir aktiv sind. Also ich bin in dem Forum Schule aktiv, bin da jetzt aber auch erst seit kurzem hingewechselt. Also ich war vorher im Forum Hochschule. Wir haben dann auch noch das Forum außerschulische Lernorte, glaube ich, dann auch noch Kita, also Kindertagesstätten. Und dort versuchen wir eben die Perspektive, die wir als junge Menschen haben, eben mit reinzutragen. Und in diesen Forensitzungen, wo dann eben vom BMBF, also vom Bundesbildungsministerium für Bildung und Forschung, kommen dann eben ganz viele VertreterInnen, also aus Kommune auch, aber auch eben aus Schule, aus dem Ministerium, aus Verwaltung. Und dann sind wir dann noch da, die, so sage ich mal auch ganz plump mit Abstand, die jüngsten VertreterInnen, die dann eben die Perspektiven versuchen mit reinzutragen. Dann haben wir aber auch eben Bildungsarbeit im Bereich Lobbyismus. Wir sind jetzt seit neuestem auch eingetragen als im Lobbyregister im Bundestag und haben dort dann auch den Zugang eben zum Bundestag und zu Bundestagsabgeordneten, unsere Perspektiven mit reinzutragen und denen zu sagen, hey, hier, hört mal, Bildung für nachhaltige Entwicklung, super wichtig, muss in der Schule eben auch verankert werden. Bildung ist ja in Deutschland Ländersache und dann gehen wir dann eben auch immer auf die einzelnen Abgeordneten zu. Also so in etwa kann dann auch Bildungsarbeit aussehen. Jetzt nicht immer ganz stumpf, wie man sich vorstellt. Wir bieten Workshops an und kommt da alle zu, sondern eben auch total praktisch in der Umsetzung, dass dann auch wirklich mit PolitikerInnen gesprochen werden, die dann auch eben eine Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen, die dann auch eine Möglichkeit haben, uns vielleicht in der Rede oder so zu erwähnen, dass wir eben den Bekanntheitsgrad nochmal mehr erhöhen. Und genau, so kann Bildungsarbeit auch aussehen.
Perspektiven einbringen. Das UPenn wurde ja gegründet, um die Perspektiven von jungen Menschen gerade in der Umsetzung des nationalen Aktionsplans für BNE einzubringen und sie daran zu beteiligen. Und da wollte ich dich fragen, ganz frech, welche Erfolge konnte denn UPenn bereits in dieser Hinsicht feiern?
Das ist eine sehr gute Frage. Erfolge jetzt so ja, in so greifbare Dinge zu fassen, finde ich immer super schwierig, da dieses Thema auch so super schwierig zu greifen ist. Also Bildung für nachhaltige Entwicklung, frag mal jemanden auf der Straße, was das bedeutet. Die allermeisten wissen das nicht, was das bedeutet. Und das ist erstmal ein Ziel, was wir uns, glaube ich, auferlegt haben, auch eben Bildung für nachhaltige Entwicklung sichtbar zu machen, aber auch eben die Vielfältigkeit und die Dimension eben aufzuzeigen. Und da fängt dann eben schon an, dass ich dann eben vor allem darauf poche, eben, dass Antirassismus zu Bildung für nachhaltige Entwicklung mitgehört und dass das mit zusammengedacht werden muss, dass es eben nicht nur Perspektiven von jungen Menschen gibt, sondern eben auch Perspektiven von Menschen, die postmigrantisch sind, die schwarz sind, die People of Color sind, dass eben diese Perspektiven auch sichtbar werden. Und ich glaube, das ist schon mal so Ziel, also dahingehend schon mal ein Erfolg, dass diese Menschen überhaupt einen Raum bekommen, unter anderem meine Wenigkeit, die dann eben auch hier reden darf und davon erzählen darf. Und das ist dann schon mal ein Erfolg. Und ich glaube, so als greifbarsten Erfolg, beziehungsweise was ich ganz toll fand, ganz persönlich, war, dass wir letztes Jahr im Dezember einen parlamentarischen Abend hatten in Berlin, wo wir dann mehrere Abgeordnete, ganz jung und frisch gewählte Bundestagsabgeordnete eingeladen hatten zu uns in die Stiftung und dort dann unsere Forderungen vorstellen konnten, unsere Ideen und Visionen denen näher bringen konnten. Und wir haben tatsächlich denen gut gefallen und wir wurden auch nochmal eingeladen. Genau, also das ist dann schon mal ein Erfolg, wo man sehen kann, okay, die Abgeordneten, sie interessieren sich dafür, sie möchten auf jeden Fall diese Perspektive haben und das würde ich auf jeden Fall als ganz klare Sache irgendwie sehen.
Ja, schon ziemlich, ziemlich cool. Jetzt war eigentlich meine nächste Frage, obwohl schon in der Antwort ein bisschen hineingeflossen ist, aber das hat sicher noch mehr Facetten. was für Perspektiven du beobachten konntest, die vor allem eingebracht wurden von jungen Menschen. Du hast ja schon über deine persönliche Perspektive in dem Sinn gesprochen. Was beobachtest du generell für Perspektiven, die einfach von jungen Menschen hineingetragen werden?
Also wir haben vor allem diese Umweltbildungsperspektive sehr, sehr stark da, aber auch eben diese Klimabewegungsszene haben wir auch sehr stark da. Also wenn wir allein an Fridays for Future denken, diese Community, diese Bewegung ist ja sehr, sehr präsent und auch sehr stark vertreten, was super ist, dem Thema irgendwie Aufmerksamkeit auch zu geben. Da haben wir eben eine sehr, sehr, sehr dominant, also eine sehr, sehr große Dominanz, würde ich auch sagen. Aber es geht auch vor allem in die Richtung eben Richtung Antidiskriminierung. Also da ist eine Sensibilität auf jeden Fall entstanden. Das spüre ich auch, dass Menschen dann auch tatsächlich Platz machen und auch Platz machen wollen, eben für Menschen, die eben auch betroffen sind, die darüber reden wollen. Und dort sehe ich das hinsichtlich dessen auch immer als sehr, sehr großen Erfolg, dass eben dieses Umdenken auch nicht nur in Richtung Umweltbildung geht, weil wenn man an BNE denkt und wenn man irgendwie so einzelne Berührungspunkte schon damit hatte, dann wird einem irgendwie sehr schnell deutlich, okay, da geht es um Umwelt, da geht es um Nachhaltigkeit eben, so ein großes Fass mit der Klimafrage, wie können wir CO2-neutral werden, wie können wir als Schule versuchen, bestimmte Ziele zu erreichen. Es ist eigentlich sehr vielfältig, es ist jetzt nicht nur das Thema Umweltbildung geworden, es ist nicht nur die Frage des Klimas, sondern auch eben vor allem so Grundsatzfragen wie soziale Gerechtigkeit. Es geht dann aber auch um Klimagerechtigkeit. Welche Verantwortung tragen wir gegenüber dem globalen Süden? Welche Verantwortung haben wir gegenüber unserer kolonialen Geschichte Deutschlands? Und dort entsteht auf jeden Fall eine Sensibilität, die ich sehr beeindruckend finde und auch sehr stark.
Nachhaltigkeit muss man ja auch immer als etwas Systematisches sehen, dass man so breit sehen muss und dass so viele Themen umschließt und ineinander flechtet. Also eine nachhaltige Zukunft in Bezug auf Klima, das kann nicht umgesetzt werden in einem patriarchalischen System, in einem rassistischen System, in einer kapitalistischen Gesellschaft. Das muss man einfach auf so vielen Ebenen umsetzen, damit wir auch wirklich zu dem Punkt kommen, wo wir dann als Gesellschaft uns so weit transformieren, dass wir klimaneutral werden und Klimagerechtigkeit leben können, weil soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit Hand in Hand geht.
Absolut. Kann ich zu 100% nur genauso unterschreiben. Und ich habe da auch immer wieder die Diskussion manchmal auch gehabt, so gerade aus dem konservativen Milieu heißt es dann immer so, ja, dann machen wir das einfach und dann denken wir das halt auch nicht mit. Und dann wird die Perspektive eben nicht mitgedacht. Ja, aber was haben wir dann als Resultat daraus wieder? Dann ist die Repression wieder da für ganz viele Menschen, die eben als Minderheit zählen. Dann ist eben eine Unterdrückung da, dann werden die Menschen nicht mitgenommen und dann hängt man dieser eben ab. Und es geht ja aber vor allem um die Frage, so wie erreichen wir alle und wie wollen wir alle mitnehmen? Und das ist diese Grundsatzfrage, die ich eben sehr, sehr spannend finde, auch wie kann sozial-ökologische Transformation gelingen. Und da liegt das Fokus dann eben auch vor allem auf diesem sozialen Aspekt und nicht nur auf dem ökologischen.
Ich glaube, dass auf jeden Fall junge Menschen und die Perspektive von jungen Menschen reinzubringen schon so viel ändert. Der Raum, der ihnen gegeben wird, ist natürlich dann auch immer einer, von dem sie abhängig sind. Hast du das Gefühl, dass ihr mit UPenn, ich meine, du hast schon ein bisschen davon erzählt, dass sie auf jeden Fall schon echt beeindruckend viel mit PolitikerInnen in Kontakt steht. Aber hast du das Gefühl, ihr werdet auf allen Ebenen gehört? Oder ist das manchmal auch einfach frustrierend?
Das ist eine sehr gute Frage, weil eben die Frustration sehr schnell kommt, wenn eben keine Erfolge zu erzielen sind, wenn eben Stimmen nicht gehört werden, vor allem eben auch von, also gerade aus meiner Perspektive kann ich ja sagen, als postmigrantischer Mensch, dass wenn die Stimme dann nicht gehört wird, dass wenn die Perspektive gar nicht erst angenommen werden möchte, ist das natürlich sehr, sehr frustrierend. Und ich würde tatsächlich ganz ehrlich auch sagen, dass wir nicht auf allen Ebenen gehört werden. Zwar ist das schon mal ein Riesenerfolg, dass wir überhaupt vom BMBF unterstützt werden, also auch Geld bekommen. Das ist schon mal etwas und dafür sind wir auch sehr dankbar. und haben auch quasi auch in unseren Forderungen nochmal mit reingeschrieben, wir möchten, dass das UPenn bis 2030 erhalten bleibt, mindestens, damit wir eben auch zielführender werden können, damit wir eben auch Erfolge nochmal größer feiern können und nochmal größer auch denken können. Und wir sind halt vor allem eben in dieser bildungspolitischen Bubble, klar, Bildung für nachhaltige Entwicklung, da steckt das Wort Bildung sehr, sehr stark drin. Aber mir fehlt eben dieser Aspekt auch von eben in der Integrationspolitik zum Beispiel, dass eben dort die Perspektiven noch mitgedacht werden, dass wir schon von quasi klein auf und von den Leuten, die jetzt auch gerade auch aus der Ukraine zum Beispiel ankommen, dass die diese Berührungspunkte damit haben, wenn sie hier in die Schule gehen, wenn sie hier studieren gehen oder auch eben im Alltag sich bewegen, dass eben das Thema Nachhaltigkeit und eben das, was damit verknüpft ist, auch Bildung, eben super wichtig ist. Und ich meine, Bildung, wir werden alle immer lernen müssen und werden auch Dinge verlernen, aber auch erlernen. Und natürlich, es wird dann immer gesagt, Mensch, Atay, du denkst zu groß. Aber ich finde, wir sollten auch diese Forderungen stellen und ich finde auch, wir sollten dort auch mutig sein, eben etwas radikaler zu werden, weil die Zeit, die drängt. Und ich finde, die Jugend und die Kinder, die das jetzt lernen und quasi als Selbstverständnis dann auch haben, das dann viel einfacher haben, in der Zukunft damit umzugehen, als jetzt Menschen, die gerade erst die Berührungspunkte damit haben.
Du mir schon ein bisschen vorgekommen. Das war nämlich eigentlich meine nächste Frage. Ich wollte darüber sprechen, das, was BNE ursprünglich war, und zwar diese Umweltbildung. Also den Weg, den es zurückgelegt hat bis zu dem, was wir heute unter BNE verstehen, das ist ja schon ein langer. Und da hat sich schon so viel getan, aber es gibt auch noch viel Potenzial für Wachstum im Bereich BNE. Und da wollte ich dich eben fragen, BNE als Werkzeug zur Transformation von Gesellschaft, was sind da die Themen, die im Moment noch zu wenig Beachtung bekommen in den BNE-Kreisen, in der Arbeit, im Bildungssektor?
Wenn ich da an die ganz vielen LehrerInnen denke, die zum Beispiel schon super engagiert dabei sind, BNE breiter zu denken, aber es dann doch dieses klitzekleine Tüpfelchen fehlt, eben, dass Antirassismus auch dazu gehört. Ich habe mir nämlich einmal sagen lassen von einer Person, ohne jetzt einen Namen zu nennen oder die Funktion, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung keinen Raum dafür hat für Antirassismus. Aber das ist totaler Schwachsinn, weil eben hat er ja vorhin angesprochen, gemeinsames Handeln benötigt eben dieses Fundament, diese Grundlage, damit wir gemeinsam handeln können. Und da lasse ich mir sowas nicht sagen. Und ich finde das super wichtig, dass eben mehr Menschen gerade in die Bildungssektoren reingehen, die eben sonst sich nicht trauen wahrscheinlich. Wenn dort Menschen mutig sind und versuchen, diese Räume mitzuerobern und diese Räume mitzugestalten, dann kann das nur gut werden. Ich meine, wir haben alle ein Ziel. Dieses Ziel ist es, diese 1,5 Grad nicht zu überschreiten, kann aber auch in ganz anderen verschiedenen Zielen formuliert werden, dass wir CO2-neutral werden möchten, dass wir eben Armut bekämpfen möchten, dass wir keinen Hunger haben möchten. Aber das hängt ja mit einer Systemfrage auch zusammen, wie du es vorhin so gut gesagt hattest.
Ich habe einen sehr spannenden Tweet von dir gefunden. Und zwar, du hast geschrieben, dass wir den Narrativ über Klimaschutz anders erzählen sollten und uns da auf unsere Handlungsfähigkeit konzentrieren. Kannst du das näher ausführen?
Das ist jetzt ein bisschen her, dass ich das geschrieben hatte, aber ich erinnere mich noch gut daran. Wir müssen Klimaschutz, also das Narrativ anders erzählen, weil ich darin eine Chance sehe, eine ganz, ganz große Chance, eben auch gerade unsere Handlungsfähigkeit als so reiches Land wie Deutschland oder generell Europa, haben wir so viele Ressourcen da und so viele Möglichkeiten einfach da, diese auch zu nutzen, die dann aber auch sehr, sehr oft unbenutzt bleiben, was ich sehr schade finde, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass Länder im globalen Süden schon sehr, sehr stark davon betroffen sind, von der Klimakrise, davon betroffen sind, dass sie eben Hunger leiden müssen, aufgrund von Ernteausfällen oder eben auch aufgrund von Krieg jetzt zum Beispiel, dass die Ukraine und Russland zum Beispiel ein Siebtel der Weizenproduktion weltweit ausmachen und diese dann einfach wegfallen, ist schon sehr erschreckend, wie vernetzt die Welt dann doch ist. Aber was auf der einen Seite gut ist, aber irgendwo auch, wie sagt man, Fluch und Segen zugleich. Ich finde, Deutschland, generell Europa, müsste sich mehr trauen, um dieses Narrativ einfach anders zu erzählen, um eben eine positive Version davon zu erzählen. Also nicht immer dieses Worst-Case-Szenario mit in 20, 30 Jahren ist die Welt total ausgetrocknet, die Wälder brennen, die Ozeane kippen, die Ökosysteme sind gar nicht mehr funktionstüchtig. Ich meine, natürlich sind das alles Wahrheiten, die passieren können und die auch passieren werden, wenn wir so weiter handeln, wie wir handeln. Aber wenn wir das Narrativ versuchen, anders zu erzählen, indem wir eine positive Perspektive darauf richten und sagen, diese Zukunft kann so und so aussehen, ohne dass Menschen was abgeben müssen. Also natürlich wird es eine Umgewöhnung sein und natürlich müssen auch Grenzen überwunden werden, sei es im Konsumbereich von Kleidung bis über Essen. Es bedarf einfach noch viel mehr eben davon zu erzählen, dass eben eine sozial-ökologische Transformation möglich ist mit allen zusammen. Aber dass wir auf jeden Fall auch diese Herausforderungen als Chancen sehen müssen und dass Geld erstmal eigentlich keine Rolle spielen darf, weil wenn wir nicht investieren, das wurde schon allzu oft gesagt, dann wird das später noch teurer als das, wenn wir jetzt investieren würden.
Wenn wir gerade schon von Zukunftsperspektiven sprechen, möchte ich gerne zurückkommen zu der Zukunftskonferenz, von der du vorhin schon gesprochen hast. Du bist ja Teil des Planungsteams von der Zukunftskonferenz 2022. Ich wollte dich dazu fragen, was passiert dort genau und magst du uns schon einen kleinen Sneak Peek geben, was für dieses Jahr geplant ist?
Die UCON Zukunftskonferenz, eines der größten Veranstaltungen, die wir als UPenn und als Stiftung Bildung planen. Da kommen jeden Sommer, soweit ich weiß, 150 junge Menschen zusammen. Ich meine, dass das dieses Jahr die sechste UCON ist. Also wir treffen uns dieses Jahr vom 7. bis zum 10. Juli in Mannheim. Dort erwarten die Teilnehmenden spannende 4 Tage, wo wir Impulsvorträge haben, wo wir eigene Workspaces haben, wo Menschen sich kreativ ausüben können, wo sie aber auch in Workshops gehen können, ganz verschieden, auch bestückt eben mit den Themen, unter anderem von der Perspektive von BPOCs, dass die sich zum Beispiel untereinander auch nochmal genauer und gezielter austauschen können in einem Safer Space, aber eben auch die weißen Teilnehmenden sich dort dem Thema Critical Whiteness zum Beispiel auseinandersetzen können. Und unser Thema geht halt vor allem in die Richtung Bildung 2.0, also wie kann vor allem diese Transformation gelingen. Und dort versuchen wir eben diese Räume anzubieten, damit die Menschen eben auch mit neuen Konzepten rauskommen können und das in ihre Bubble weitertragen können, was BNE eigentlich bedeutet.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Kann man sich noch anmelden dafür?
Tatsächlich, ja. Kann man sich sehr gerne anmelden. Jeder, der Bock hat, kann dort mitmachen und ein sehr, sehr nice und cooles Wochenende dort verbringen.
Ich noch mal ganz kurz zu dir kommen eigentlich als Person. Also du hast ja schon erzählt, du studierst Journalismus und ich habe gesehen, du bist Youth Ambassador. Also neben deinem Journalismus und deinem Aktivismus bei UPenn machst du auch noch viel, viel Aktivismus auf sehr vielen Ebenen.
Genau.
Siehst du dich nach deinem Journalismusabschluss dann eigentlich weiterhin in der Bildungsarbeit tätig zu sein?
Das ist eine gute Frage. Ich studiere Journalistik und als Jugendbotschafter bin ich jetzt leider nicht mehr. Aber in einer anderen Funktion noch, aber als Jugendbotschafter war ich im Deutsch-Französischen Zukunftswerk aktiv und ich wurde als Jugendbotschafter für Deutschland berufen, dort eben meine Perspektive mit reinzubringen und sonst bin ich noch als Botschafter im niedersächsischen Kultusministerium aktiv, aber dort ziehe ich mich auch langsam zurück. Aber was mich auch sehr interessiert, sind dann eben auch die internationalen Verbindungen, also wie kann man das international auch schaffen? Wie können quasi so Völkerrechtsverständigung finde ich sehr interessant. Ich finde es sehr interessant, wie Länder miteinander zusammenarbeiten können. Aber ich sehe mich halt vor allem also in dieser bildungspolitischen Szene, die hat mich schon sehr angetan. Und ich glaube, da werde ich auch noch ein Stück weit bleiben auf jeden Fall. Ich glaube, Bildung wird auch immer so eine Herzensangelegenheit bleiben. Da ich selber 17 Jahre meines Lebens in der Schule verbracht habe, also überdurchschnittlich lange im Gegensatz zu Menschen, die in 12, 13 Jahren dann ihr Abitur machen und dann halt studieren gehen. Und ich glaube, dass nach meinem Studium das Thema Bildung eine sehr, sehr große Relevanz spielen wird. Gerade auch möchte ich eben diese Missstände ein Bewusstsein verschaffen, das sichtbar machen, weswegen ich auch Journalismus studiere.
Der Grund, der dich motiviert hat, dann auch bei UPenn ehrenamtlich mitzuwirken?
Ja, tatsächlich. Also ich hatte nicht so eine einfache Kindheit, würde ich sagen. Bin ein Kind von Vieren. Also ich bin ein Drilling, habe noch eine große Schwester. Meine Mutter war quasi mehr oder weniger alleinerziehend, da mein Vater sehr krank war. Er hatte Multiple Sklerose in einem sehr weit vorangeschrittenen Stadium. Und als Kind, beziehungsweise als Kinder haben wir ihn mitgepflegt. Wir haben dafür Sorge getragen, was mit ihm passiert. Waren immer irgendwie mit einem halben Kopf immer zu Hause. Und dann aber auch in der Schule. Und in der Schule gab es gar nicht so diese Räume dazu, dass dieses Thema eben ja, behandelt wird oder überhaupt quasi eine Reaktion darauf gibt. Es ist natürlich immer ein, wenn man dann davon erzählt, mein Papa liegt im Krankenhaus, ich kann jetzt nicht zu 100% dabei sein. Es ist dann ein Jahr, verstehen wir. Aber deine Noten müssen trotzdem gut sein. Du musst trotzdem zu 100% da sein. Du musst trotzdem deine Aufgaben so managen, dass du bestehst. Und ich habe dann sehr oft nicht bestanden. Ich habe dann sehr oft auch keine guten Noten geschrieben. Das hat mich dann auch demotiviert. Habe dann 2014 aber meinen Sekundarabschluss 1 gemacht, meinen erweiterten sogar. Habe dann versucht, mich ans Abitur und bin dort ja gescheitert. Heute bin ich sehr froh darüber tatsächlich, dass ich gescheitert bin, weil dann wäre ich, glaube ich, nicht hier, wo ich jetzt bin. Aber wenn ich daran denke, dass eben gar kein Raum dafür da war, zu der Zeit war mein Vater bestimmt 4-mal oder so auf der Intensivstation. Und ich weiß nicht, wenn die HörerInnen jetzt zuhören und eine Person davon dabei ist, die irgendwie jemanden mal auf der Intensivstation besucht hat, dann weiß man, wie bedrückend so eine Situation ist. Und dann weiß man auch, wie man ja eben in dem Moment dann nicht anders kann, außer halt mit den Gedanken dabei zu sein, was passiert jetzt mit meinem Elternteil und was passiert damit nicht. Und das ist halt so ein Ding gewesen, wo ich dann ganz schnell gemerkt habe, ich kann nicht der Einzige sein, der so etwas erlebt. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, sehr viele Kinder auch, die einen Elternteil haben, die ernsthaft krank sind und die dann auch natürlich unter Formen von Diskriminierung dann leiden, also von Klassismus bis über Rassismus, Queerfeindlichkeit und so weiter. Und das ist so ein Punkt gewesen, wo ich dann gedacht habe, so, es muss doch irgendwie möglich sein, dieses Bildungssystem anders mitzugestalten. Aber das eben sichtbar zu machen und dafür Raum zu schaffen, das ist, glaube ich, meine Motivation, warum ich da auch sehr bildungspolitisch aktiv bin.
Ich bin schon wirklich sehr gespannt, was du alles verändern wirst. Bin überzeugt davon, wenn ich dir so zuhöre. Und ich bedanke mich sehr für das Interview. Es war mir eine große Freude, mit dir zu reden.
Mir auch.
Das war unser Gespräch mit Atay Küküçler. Wir haben es im April 2022 in Wien aufgenommen. Weitere Informationen zu dieser Folge sowie die Links zu Projekten und zu aktuellen Veranstaltungen von UPenn findet ihr in den Shownotes und auf unserer Sendungsseite unter www.umweltbildung.at/podcast. Die Musik stammt wie immer von Grapes. Bildungswellen ist ein Projekt des Forum Umweltbildung im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz. Wenn ihr in Zukunft keine neue Folge verpassen möchtet, könnt ihr unseren Podcast übrigens über alle gängigen Plattformen auch ganz einfach abonnieren. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung dalassen. Wir freuen uns nicht nur über das Feedback, sie hilft auch der Sichtbarkeit. Kommentare, Anregungen und Empfehlungen könnt ihr wie gewohnt an podcast@umweltbildung.at senden. Die nächste Folge von Bildungswellen erscheint am 24. Juni. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!